Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Jessica Sturmberg einen schönen guten Abend. Eine Woche Fußball-Weltmeisterschaft in Katar haben wir nun hinter uns und wir halten fest, es ist nicht weniger, sondern eher mehr Nervosität zu beobachten im Umgang mit Symbolen und politischen Botschaften. Diese politischste WM aller Zeiten bietet weiter viel Gesprächsstoff, auf die wir in dieser Sendung eingehen, unter anderem mit der Frage, wirkt sich diese gegenseitige Verstimmung eigentlich nachhaltig auf die deutsch-katarischen Beziehungen aus und welche Rolle spielt in Zukunft Saudi-Arabien? Frankreich hat sein zweites Spiel gewonnen und anders als die Titelgewinner zuvor hat die Mannschaft nicht den Titelblues, sondern zeigt sich wieder in starker Form. Wir gehen darauf ein, was Frankreich in der Nachwuchsförderung so anders macht als Deutschland. Brasiliens Nationalmannschaft gilt als großer Favorit auf den Titel. In dem Team sind einige Spieler, die den rechtsextremen, gerade abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro unterstützen. Warum das so ist, darauf gehen wir ein. Außerdem ein Kommentar zu der neuen Leistungssportreform, die diese Woche ja mit wenig Öffentlichkeit vorgestellt wurde und alles, was die Sportwelt sonst noch bewegt. Der heutige Spieltag begann um 11 Uhr mit der Partie Australien gegen Tunesien. Julia Metzner.
Das Heimspiel mit 40.000 eigenen Fans wurde zum Horrorspiel für Tunesien. Bei der 0:1 Niederlage trotzte Gegner Australien der Fanübermacht Tunesiens und ging schon in der ersten Hälfte durch Duke mit 1:0 in Führung. Zwar steigerten sich die leicht favorisierten Nordafrikaner, kamen aber in einer umkämpften zweiten Hälfte nicht mehr zum Ausgleich. Damit darf Australien nach dem 1:0-Erfolg weiter auf die zweite Achtelfinalteilnahme nach 2006 hoffen. Für Tunesien schwinden vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich dagegen die Chancen, im sechsten Anlauf erstmals die K.O.-Runde bei einer WM zu erreichen.
Um 14 Uhr war dann das Spiel Polen gegen Saudi-Arabien. Die Saudis hatten ihr erstes Spiel überraschend mit 2:1 gegen Argentinien gewonnen. Wie es jetzt heute gegen Polen lief, dazu Philipp Hofmeister.
Ganz Polen feiert nicht nur einen erlösenden Sieg, sondern vor allem seinen Superstar Robert Lewandowski. Endlich gelang dem siebenfachen Bundesliga-Torschützenkönig sein erster Treffer bei einer WM-Endrunde. 10 Minuten vor dem Abpfiff schob Lewandowski den Ball mit dem linken Fuß ins Tor von Saudi-Arabien. Es war das 2:0, es war gleichzeitig der Endstand. Die ganze polnische Mannschaft inklusive Bank fiel anschließend vor Freude auf den mit dem Gesicht im Rasen liegenden Robert Lewandowski. Zielinski hatte bereits in Hälfte 1 für Polen getroffen. Saudi-Arabien spielte angetrieben von seinen frenetischen Fans lange gut mit, blieb aber vor dem Tor zu harmlos. Anders als Polen, das auch dank des WM-Premierentores von Robert Lewandowski jetzt beste Chancen aufs Achtelfinale hat.
Titelverteidiger Frankreich ist im Spiel gegen Dänemark am Ende seiner Favoritenrolle gerecht geworden, aber es war schon ein gutes Stück Weg dahin. Holger Dahl.
Der Weltmeister steht umjubelt im Achtelfinale. Frankreich schlägt Dänemark mit 2:1, gewinnt auch sein zweites WM-Spiel. Und Kylian Mbappé, der Superstar, macht seine Turniertore 2 und 3. Zunächst zum 1:0 in der 61. Spielminute. Dann der Ausgleich, 68. Denn Dänemark war wirklich ein tapferer Gegner, streckenweise auf Augenhöhe. Aber ging am Ende als Verlierer vom Platz, weil Mbappé auf Flanke von Antoine Griezmann Kurzflussschuss in der 86. Spielminute dann den Siegtreffer erzielte. Auch Dänemark hat noch Möglichkeiten, im Turnier zu bleiben. Aber Frankreich steht sicher im Achtelfinale.
Weil Frankreich mit 2:1 gegen Dänemark gewinnt. Und nicht nur darüber, was die Franzosen alles richtig machen, sondern auch ein bisschen mehr über diese WM spreche ich jetzt mit dem Fußball-Taktik-Experten Tobias Escher, der mir live aus Hamburg zugeschaltet ist. Guten Abend, Herr Escher.
Guten Abend.
Bevor wir auf Frankreich schauen, würde ich gerne erstmal von Ihnen wissen, wie finden Sie denn bisher das spielerische Niveau bei dieser Weltmeisterschaft?
Ich glaube, es gibt eine Zahl, die fasst es ganz gut zusammen. Wir haben jetzt 5 Spiele erlebt, die 0:0 ausgegangen sind. Der WM-Rekord liegt bei 7, also es fehlen nur noch 2, um den WM-Rekord zu knacken. Und so lang ist diese WM noch gar nicht. Also es gibt sehr viele Spiele, wo wenig passiert vor den Toren. Man merkt durchaus, dass es nur eine kurze Vorbereitungszeit gab, dass noch vor einer Woche oder vor 2 Wochen besser gesagt die Bundesliga oder auch die europäischen Ligen liefen. Das merkt man vielen Mannschaften an und es gibt nur einige Favoriten wie Frankreich, Spanien, Brasilien, die wirklich über dem normalen Niveau performen.
Die FIFA hat ja bei diesem Turnier die klare Ansage an die Schiedsrichter gemacht, dass es eine Netto-Spielzeit von 90 Minuten geben soll. Brutto bedeutet das, dass wir im Moment 6, 7, 8 und auch noch längere Nachspielzeiten Minuten haben, vor allem in den zweiten Halbzeiten und dann Brutto-Spielzeiten von oft mehr als 100 Minuten. Welche Auswirkungen hat das aufs Spiel?
Die Spiele sind deutlich länger. Also wir merken deutlich, dass es jetzt immer wie gerade schon von Ihnen gesagt, 10 Minuten, 15 Minuten Nachspielzeit. Man merkt es tatsächlich noch gar nicht so sehr im Fußballerischen, weil auch dieser klimatische Faktor, den viele vorausgesagt haben in Katar, dass den Spielern eher die Kraft ausgeht, das spürt man noch gar nicht so sehr. Und auch die Tore in der Nachspielzeit, da haben wir auch noch sehr wenige gesehen. Aber ich denke, dass das spätestens ab den K.O.-Runden ein wichtiger Faktor wird, wenn dann eben in der 95., 98., vielleicht sogar 103. Minute das entscheidende 1:0 fällt und dann eine Mannschaft ausscheidet.
Ja, wir erleben ja häufig, dass in diesen Nachspielzeiten noch einiges passiert. Ist das dann eine Frage der Kondition und auch möglicherweise der unterschiedlichen Spielzeiten in den jeweiligen Ligen?
Auf diesem Niveau haben die meisten Spieler eine sehr hohe Kondition. Bis jetzt haben wir auch noch nicht erlebt, dass Teams deutlich weniger laufen. Statistisch gesehen sind die Laufwerte bei dieser WM im sehr normalen Bereich, sogar im gehobenen Bereich. Also die Spieler sind alle fit angereist. Das könnte man eher noch in der dritten Woche der WM dann erwarten, aber momentan ist da körperlich noch niemand am Limit und diese Nachspielzeiten merkt man auch noch nicht am körperlich, dass es körperlich die Spieler noch stärker runterzieht als sonst.
Kommen wir mal auf Frankreich zu sprechen. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Was Teams erfolgreich macht, das in diesem Herbst herausgekommen ist. Und darin beschreiben Sie die Unterschiede der Nachwuchsfördersysteme zwischen Frankreich und Deutschland. Frankreich ist jetzt seit Jahren erfolgreich, Deutschland ist es nicht. Was machen die Franzosen besser?
Die Franzosen haben ein sehr viel zentralistischeres System, also da wird sehr viel aus Paris gesteuert. Deutschland hat ein sehr viel föderalistischeres System, also der DFB mit seinen vielen Landesverbänden, da kocht jeder etwas sein eigenes Süppchen. Und in Frankreich ist die Talenteausbildung sehr viel stärker darauf ausgerichtet, für den Profifußball Talente hervorzubringen. Und in Deutschland spielen da noch viele andere Interessen mit, Vereinsfußball-Basisinteressen, die auch wichtig sind, aber die natürlich dann dem französischen Fußball nicht so hochgewichtet werden.
Es gibt ja auch unterschiedliche Anreize, die in diesen jeweiligen unterschiedlichen Systemen stecken. Was machen die für einen Unterschied aus?
Ja, im französischen System, der Verband selber leitet 16 Akademien, wo wirklich die allerbesten Spieler miteinander trainieren. Kylian Mbappé zum Beispiel hat eine dieser Akademien in Paris besucht. Da sind dann wirklich die allerbesten Spieler auf dem allerhöchsten Niveau. In Deutschland gibt es sowas nicht. Da sind die Vereine viel stärker in der Pflicht. Da gibt es Stützpunkte, aber da gibt es in Deutschland fast 400 Stützpunkte. Da sieht man schon, da geht es eher darum, möglichst viele Talente zu sichten und nicht darum, die besten Talente zu fördern. Das sind unterschiedliche Anreize, die da gesetzt werden.
Und was auch interessant ist, was ich bei Ihnen gelesen habe, es gibt auch eine stärkere Fokussierung auf das goldene Lernalter. Vielleicht erklären Sie das mal.
Ja, es gibt unterschiedliche Meinungen, wann denn das goldene Lernalter beim Fußball ist, wann man dann am meisten dazu lernen kann beim Fußball. In Frankreich sind diese Jugendlichen in den Akademien von 13 bis 15. Da geht man davon aus, da kann man am besten lernen. In Frankreich sind auch noch so kleinere Faktoren, auf die sehr viel Mehrwert gelegt wird. Zum Beispiel, wenn ein Jugendlicher in eine Akademie eintritt, wird erstmal sein Handgelenk geröntgt, um nämlich sein neben dem biologischen Alter auch noch seine Körperreife festzustellen. Und dann kann es auch mal passieren, dass ein jüngerer Spieler mit Älteren trainiert oder ein älterer Spieler mit Jüngeren, weil man eben feststellt, der ist in der Entwicklung nicht so weit. Aber er geht dann eben den Fußball nicht verloren, weil diesen Rückstand, den holen die meisten Jugendlichen ja da an auf. Wir wissen das ja nicht, jeder wächst gleich schnell.
Diese Unterschiedlichkeit, die Sie jetzt alle beschrieben haben, das sind ja so einige Beispiele, die Sie jetzt herausgearbeitet haben. Das strahlt ja nicht nur auf die französische respektive auf die deutsche Mannschaft jeweils ab, sondern hat auch Auswirkungen auf andere Nationen. Das ist ja ganz interessant, weil die sich jeweils aus den Talentpools bedienen. Was beobachten Sie da?
Ja, das ist in der Tat sehr interessant, weil natürlich wir sind eine Migrationsgesellschaft in ganz Europa und wenn man anschaut, welche Nationen sind bei der WM vertreten, da sind sehr viele Nationen vertreten, die sehr stark von der französischen Jugendausbildung profitieren, weil Migrantenkinder dort sehr gut ausgebildet werden, zum Beispiel Senegal, Marokko, die teilnehmen. Und die Nationen, die sehr stark traditionell auf deutsche Talente zurückgreifen, auf in Deutschland ausgebildete Talente zurückgreifen, wie die Türkei oder auch Griechenland, haben momentan eher Probleme.
Jetzt ist es ja so, dass diese Unterschiedlichkeit in diesen Nachwuchsfördersystemen ja auch unterschiedlichen Zielsetzungen zugrunde liegen. Sie haben ja das grundsätzliche Prinzip beschrieben, das eine ist zentralistischer, das andere ist eben föderalistisch, so wie wir eben auch in unseren Staatsformen uns unterscheiden. Nichtsdestotrotz, weil ja Frankreich nun mal erfolgreicher ist, was ist Ihre Meinung? Sollten wir von Frankreich lernen?
In gewissen Maßen müssen wir auf jeden Fall von Frankreich lernen. Vor allen Dingen, was auch die Inhalte angeht im Training. In Frankreich steht zum Beispiel tiefergehende taktische Inhalte sehr viel später auf dem Lehrplan, aber dafür sehr intensiver. Da geht es sehr stark auch um Fähigkeiten im 1 gegen 1. Wenn die Jugendlichen in die Akademien kommen im Alter von 13, dann wird ein Jahr lang erstmal nur 1 gegen 1 Situation trainiert. Also wirklich die Grundlagen des Spiels, Dribbling, wie setze ich mich durch? Das sieht man ja auch in Frankreich. Sie haben sehr viele körperlich starke Verteidiger, aber auch sehr viele gute Dribbler, die sich immer im 1 gegen 1 durchsetzen können. Man kann inhaltlich lernen, man kann vor allen Dingen aber auch schauen, was möchte man erreichen mit dem System, und das französische System ist in dem Maße ehrlicher, als dass es sagt, wir produzieren keine, wir haben keinen großen gesellschaftlichen Auftrag, den wir da erfüllen, sondern wir produzieren Talente für unsere Nationalmannschaft.
Jetzt hat Deutschland morgen ein schwieriges Spiel vor sich, ganz zum Schluss unseres Gesprächs gegen Spanien. Wie sehen Sie die deutsche Mannschaft da aufgestellt?
Da stellen Sie mir die allerschwerste Frage, die man dieser Tage stellen kann. Normalerweise würde ich sagen, dass Spanien als klarer Favorit in das Spiel geht. Sie sind eine sehr, sehr starke Nationalmannschaft mit einem sehr, sehr klaren System unter Trainer Luis Enrique. Die deutsche Nationalmannschaft hat Defensivprobleme, was nicht gut ist gegen Spanier, die normalerweise 60% Ballbesitz haben. Aber die Deutschen werden mit dem Mut der Verzweiflung nach vorne spielen müssen, was dieses Spiel so unberechenbar macht. Und vielleicht können sie da den ein oder anderen Kniff auspacken, um diese Spanier zu packen.
Sagt der Taktikexperte Tobias Escher, live aus Hamburg zugeschaltet. Er hat das Buch geschrieben, was Teams erfolgreich macht. Und genau das brauchen die deutsche Mannschaft natürlich auf jeden Fall morgen im Spiel gegen Spanien. Ganz herzlichen Dank. Ja, es wird schwierig für die deutsche Mannschaft morgen. Und voraussichtlich wird auch nur ein Sieg dem Team weiterhelfen. Ein Unentschieden könnte zu wenig sein. Was Bundestrainer Hansi Flick heute in der Abschlusspressekonferenz vor dem Spiel sagte, wie er das angehen will, das berichtet Felix Mansel.
Der Bundestrainer steht unter Druck. Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel kann man es ihm ansehen. Hansi Flick sieht müde aus, ist im Tunnel. Der DFB stellt bei der Pressekonferenz, wie eigentlich sonst üblich, diesmal der Weltpresse keinen Spieler zur Verfügung. All das Zeichen, wie groß der Druck auf Hansi Flick und die Mannschaft sein muss. Und trotzdem.
Also ich gehe das Ganze eher positiv an. Ich meine, wir sind hier bei einer Weltmeisterschaft und wir wissen natürlich, dass wir nicht die besten Voraussetzungen haben, aber wir wissen auch, dass wir eine Qualität haben, um dieses Spiel auch zu gewinnen. Und daran wollen wir uns orientieren.
An der Zukunft orientieren ist besser als an der Vergangenheit. Denn in dieser hat Deutschland seit 1988 kein Pflichtspiel mehr gegen Spanien gewonnen, sondern schmerzhafte Niederlagen kassiert, wie zum Beispiel im EM-Finale 2008 oder im WM-Halbfinale 2010. Und jetzt Deutschland mit dem Rücken zur Wand. Und es wartet wieder Angstgegner Spanien.
Eine Mannschaft, die sehr klar weiß, wie sie Fußball spielen möchte, mit Busquets ein Spieler hat, der das Herz ist. Und ja, wir freuen uns einfach auf dieses Spiel.
Ob Leroy Sané spielen kann, wird sich kurzfristig entscheiden. Wichtig gegen Spanien werden die Führungsspieler sein. Die, die vorangehen und im Spiel mal ein Zeichen setzen. Julian Brandt sieht das anders.
Ich glaube nicht, dass es hilft, wenn jetzt nur zwei, drei Jungs vorweggehen, sondern dass wir einfach alle
Und genau das ist das Problem. Sprachlosigkeit, wenn es drauf ankommt. So war es auch im ersten Gruppenspiel gegen Japan, als am Ende die Partie gekippt ist.
So, jetzt habe ich's. Verantwortung.
Verantwortung heißt, dafür Sorge zu tragen, dass das Notwendige und Richtige getan wird, damit alles einen möglichst guten Verlauf nimmt und kein Schaden entsteht. Druck und Angst können dem entgegenstehen. Jetzt kommt es darauf an, wie stabil das deutsche Team wirklich ist. Egal was war, der Blick, er geht nach vorne.
Das ist die Zukunft und im Moment wollen wir gucken, dass wir Spanien einfach besiegen.
Die Stimmung vor dem Spiel Spanien gegen Deutschland, ein Beitrag von Felix Mansel. Jetzt schauen wir nochmal auf den heutigen Tag. Es steht ja noch ein Spiel an. Um 20 Uhr wird die Partie Argentinien gegen Mexiko angepfiffen. Und Argentinien geht es ähnlich wie Deutschland. Das Team um Superstar Lionel Messi steht unter dem Druck, gewinnen zu müssen. Martina Knief.
Für die als einer der Top-Favoriten gehandelten Argentinier geht es schon im zweiten Gruppenspiel um alles. Auch für Superstar Lionel Messi, der in seiner an Titel reichen Karriere schon fast sehnsüchtig auf den WM-Pokal wartet. Bei einer Niederlage gegen Mexiko ist Argentinien raus aus der WM. Es wäre das erste Vorrundenaus seit 2002. Die Mexikaner, begleitet von mehreren 10.000 Fans, kommen aus dem Jubeln gar nicht mehr raus. Nach dem 0:0 zum WM-Auftakt gegen Polen setzen die Mittelamerikaner in ihrem zweiten Gruppenspiel auch auf ihre Serie. Bei ihren vergangenen 8 Weltmeisterschaftsteilnahmen haben die Mexikaner nie ihr zweites Gruppenspiel verloren.
berichtet Martina Knisch. Ein Drittel der Partien bei dieser WM in Katar ist inzwischen schon gespielt und immer wieder erreichten uns in dieser ersten Woche Nachrichten und Bilder von Fans und Journalisten, die Schwierigkeiten mit den Behörden oder beim Weg ins Stadion hatten. Häufig ging es dabei um Regenbogensymbole oder politische Botschaften. Unser WM-Reporter vor Ort, Matthias Friebe, hat sich mit einigen von ihnen unterhalten.
Zusammen geht es besser. Haya Haya, der offizielle Song dieser Fußball-WM in Katar. Der Fußball bringt Menschen zusammen. Sie treffen und mit ihnen ins Gespräch kommen, das will auch Malcolm Hurst. Der Engländer hat eine Fahne mit den klassischen Three Lions dabei. Sie sind aber in Regenbogenfarben eingefärbt.
Ich stelle mich damit nicht an eine Straßenecke, um das System herauszufordern. Aber ich möchte einfach hinkommen und ich selbst sein. Der Fußball bringt Menschen doch zusammen.
Deshalb nimmt Hurst, der die Initiative Love Football, Hate Racism gegründet hat, die Fahne mit ins Stadion. Das hat er schon bei der WM in Russland gemacht und jetzt auch in Katar. Nervös sei er aber gewesen, sagte er im Interview. Es hat trotzdem direkt zum Auftakt zum Eröffnungsspiel und auch danach beim ersten Spiel der Engländer gegen den Iran problemlos geklappt. Ohne Probleme kam auch Bengt Kunkel aus Köln durch die Sicherheitskontrolle mit einem Schweißband am Arm in Regenbogenfarben. Dabei blieb es aber nicht.
Wurde tatsächlich von Polizisten von meinem Platz weggeführt und die haben mir dann im Pulk von 10 bis 15 Polizisten gesagt, ich solle doch meine Sachen abnehmen und entweder die nehmen meine Sachen mit oder die nehmen mich mit.
Er hat sich schließlich dazu entschieden, sein Schweißband abzunehmen, es aber bei späteren Partien im Stadion wieder getragen. Geschichten wie seine gibt es einige in den ersten WM-Tagen. Ein US-Journalist wurde wegen eines T-Shirts mit Regenbogensymbol sogar eine halbe Stunde festgehalten. Nervosität und Unsicherheit, sie prägen die Sicherheitskontrollen dieser ersten Tage. Besonders bekam das der brasilianische Journalist Victor Pereira zu spüren. Nach dem Spiel Argentinien gegen Saudi-Arabien traf er brasilianische Fans.
Wir haben sie gefragt, wo sie her sind und sie kamen aus Pernambuco, aus meinem Heimatstaat in Brasilien.
Die Flagge von Pernambuco ziert ein Regenbogen, zu viel für einen katarischen Offiziellen, der das Symbol offenbar missinterpretiert.
Er warf die Flagge auf den Boden und begann auf ihr herumzutrampeln.
Victor Pereira zückt sein Handy und filmt die Situation. Mit der Akkreditierung ist bei der WM eine Drehgenehmigung im ganzen Land verbunden.
Er hat mir mein Smartphone abgenommen und gefordert, dass ich das Video lösche.
Andernfalls wolle er das Smartphone zerstören, so der Mann, der kein Polizist war oder im Sicherheitsdienst arbeitete. Er habe nur das klassische weiße Gewand, den Taub getragen und eine Akkreditierung, erinnert sich Pereira. Ein herbeigeeilter Polizist aber stellte sich auf die Seite des Katarers und forderte ebenfalls die Löschung des Videos.
Er hat mir das Smartphone vor mein Gesicht gehalten und das mit der Gesichtserkennung entsperrt. Dann hat er das Video gelöscht. Der Mann forderte ihn auf, auch in den Papierkorb zu schauen und sicherzustellen, dass es auf jeden Fall weg ist.
Oh, go to the trash and be sure that the video was deleted.
Dabei ging es offenbar nur um das Video des Trampelns. Alle anderen Bilder, die Pereira vorher mit den Fans gemacht hat, sind weiterhin da. Inzwischen hat er nicht nur eine Entschuldigung von FIFA-Offiziellen bekommen, er konnte auch mit dem katarischen Supreme Committee telefonieren. Dort versicherte man ihm neben einer Entschuldigung, dass so etwas nicht hätte passieren dürfen und auch nicht wieder vorkommen wird. Eine ungeheure Spannung stellt auch Gianni Merlo fest, der Präsident der Internationalen Sportpressevereinigung IPS, sieht das aber als bedauerlichen Einzelfall, der zum Glück glimpflich ausgegangen sei und über den man bald lachen könne.
In this case I don't see any danger.
Hier sei schließlich keine Gefahr. Mehr Sorgen mache er sich um die im Iran inhaftierten Journalisten, die eine Menge riskierten. Die Situation im Iran ist auch bei dieser WM eines der wichtigsten politischen Themen.
Thank you so much, Tim Ali. We love you, Tim Ali. Thank you, Iran. Peace to Iran.
Jubelt diese Anhängerin in eine BBC-Kamera nach dem 2:0-Sieg ihres Landes gegen Wales. Doch so groß die sportliche Freude war, so angespannt die Situation auf den Tribünen. Fans mussten ihre Fahnen mit dem Slogan der Protestbewegung Women Life Freedom einpacken. Schlimmer noch, einige von ihnen wurden am Stadion festgenommen und erst nach Stunden wieder freigelassen. Die katarischen Behörden werden dabei auch von iranischen Sicherheitskräften unterstützt, die so de facto im Ausland der lange Arm ihrer Regierung sind. Konkrete politische Protestaktionen auf den Rängen werden von der FIFA nicht nur im Weltbild bewusst nicht gezeigt, sie sind grundsätzlich unerwünscht.
The braver people for me were the Iranian fans.
Sagt deshalb auch der Engländer Malcolm Hurst, der mit seiner Regenbogen-Lions-Fahne eher allgemein für Diversität und Vielfalt demonstriert. Das ist nach den Regeln der FIFA erlaubt, auch hier in Katar. Probleme hatten trotzdem auch walisische Fans mit ihren traditionellen Hüten, die bei der ersten Partie der Waliser gegen die USA bei den Kontrollen zurückgewiesen wurden. Vor dem zweiten Spiel gab der walisische Verband via Twitter dann bekannt:
Die FIFA hat bestätigt, dass Fans mit Regenbogenhüten und Flaggen Zutritt zum Stadion haben. Alle Austragungsorte der Weltmeisterschaft wurden kontaktiert und angewiesen, die vereinbarten Regeln und Vorschriften zu befolgen.
Doch auch das ist noch nicht bei allen Sicherheitskräften angekommen. Denn ausgerechnet nach dieser erneuten FIFA-Äußerung hatte Engländer Malcolm Hurst zum ersten Mal Probleme bei dieser WM. Er verpasst die erste Halbzeit von England gegen die USA und kann erst nach Intervention der Menschenrechtsabteilung der FIFA ins Stadion kommen. Auch andere Fans berichten von ähnlichen Problemen und einer Hotline, die inzwischen eingerichtet wurde, um diese Schwierigkeiten zu klären. Die Nervosität und Anspannung der ersten Tage ist immer noch nicht gewichen bei dieser komplizierten WM. Der Gewinn des Titels hätte für England-Fan Hurst trotz allem den gleichen Glanz und würde ihn dennoch stolz machen.
Ja, ich bin Engländer. Ich bin zu Hause und auswärts dabei und das Einzige, was ich will, ist diese WM zu gewinnen.
I want us to win the World Cup.
Ein Beitrag von Matthias Friebe mit den Erfahrungen vor Ort, mit Regenbogensymbolen und anderen politischen Botschaften, auch von den Fans aus dem Iran. Und wir können festhalten, es gibt die im Beitrag beschriebene Anspannung, viel Nervosität im Umgang mit dem, was ja eigentlich erlaubt sein sollte. Und die Stimmung ist jedenfalls nicht gelöst, auch nicht auf der politischen Ebene. Bundesinnenministerin Nancy Faesers Besuch im Stadion mit der One Love Binde macht die unterschiedlichen Haltungen sichtbar. Wird sich das nachhaltig auf die deutsch-katarischen Beziehungen auswirken? Das wollte ich vom Historiker und Islamwissenschaftler Jakob Kreis wissen von der Bundeswehrakademie in München. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie er sich erklärt, dass es nun zu dieser beschriebenen Nervosität und ja eine Spirale gekommen ist, hin dahin. Und diese Spirale war sicherlich von den Katarern so nicht gewollt.
Ja, das denke ich auch, dass das sicherlich so nicht gewollt war. Ne? Man hat ja sich um diese WM beworben und will die ausrichten, um sich natürlich in einem guten Licht zu zeigen. Das ist natürlich das Ziel der Kataris. Und da ist natürlich diese ganze negative Presse eben natürlich problematisch jetzt. Wieso das zu so einer Spirale geworden ist? Ich denke mal, es liegt schon daran, dass die Kataris eben versucht haben, diese negativen Berichte oder diese Kritik zum Verstummen zu bringen. Ich meine, wir müssen uns schon klar machen, dass das eben ein autoritärer Staat ist, wo normalerweise so abweichende Meinungen eben auch nicht geduldet sind. Und dass es natürlich eben darum geht, auch Politik zu machen mit dem Fußball oder durch den Fußball. Und da treffen dann eben, denke ich, schon so Welten aufeinander, dass es eben diese starke Kritik vor allem aus Europa gibt und auf der anderen Seite, glaube ich, auch völliges Unverständnis für die Kritik dann aus Katar und man will da wirklich auch nicht drauf eingehen.
Was ist Ihre Einschätzung? Wird diese Verstimmung über das Turnier hinaus eine Wirkung haben auf die deutsch-katarischen Beziehungen?
Eigentlich kann ich mir das nicht wirklich vorstellen, weil die deutsch-katarischen Beziehungen ja sehr gut sind. Wenn wir uns gerade die Wirtschaftsbeziehungen anschauen, ist ja Katar ganz wichtiger Investor, auch in Deutschland, großer Aktionär bei den führenden deutschen Unternehmen wie VW, Siemens oder der Deutschen Bank. Und auch sonst, wir haben ja gesehen, die Besuche auch von Robert Habeck, wo es um dann Gasimport ging und so weiter, da sind die Beziehungen ja sehr gut und die Interessen sind ja auch einfach da, dass Deutschland und die Bundesregierung, denke ich, auch auf Katar natürlich als Partner in der Region setzt und auch als Wirtschaftspartner setzt. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es da groß Konsequenzen geben wird. Es ist eben ganz interessant, dass man jetzt beim Fußball so diese sehr starke Kritik hat und eben auch die Regierungsmitglieder das so sehr stark kritisieren und man ansonsten aber bereit ist, eigentlich Katar sehr weit entgegenzukommen, wenn es um wirtschaftliche und politische Beziehungen geht.
Wer hängt eigentlich mehr voneinander ab? Also wie wichtig sind aus unserer Sicht die Katarer und umgekehrterweise, wie wichtig ist Deutschland für Katar?
Ja, ich denke, dass beide Seiten schon wichtig füreinander sind. Natürlich ist es gerade aus energiepolitischer Sicht für uns gerade sehr wichtig, gute Beziehungen zu den Golfstaaten zu haben. Gerade jetzt, wo eben das Gas aus Russland weggefallen ist. Auf der anderen Seite ist natürlich auch für Katar, denke ich, wichtig, gute Beziehungen zum Westen zu haben und auch zu Deutschland. Und das kann man auch ganz gut, denke ich, verbinden, wenn man sich nochmal klar macht, wieso die Fußball-WM und solche Sportereignisse dort stattfinden. Und natürlich darüber hinaus Was uns auch noch weiter beschäftigen wird, das ganze Investment in Europa, auch im europäischen Sport und im Fußball, was ja noch weitergehen wird. Das heißt, Katar hat ja auch ganz aktiv diese Verbindung zum Westen gesucht. Ne? Das heißt, das ist eigentlich ein Modell, was für das Emirat ja ganz gut funktioniert. Man kann ja diesen autoritären Staat gut aufrechterhalten. Und es hat eben trotzdem sehr gute Beziehungen zu den westlichen Ländern, wird da keine, ja, ich denke mal, keine großartige Kritik jetzt von Regierungsseite unbedingt bekommen oder großartigen Veränderungsdruck. Und ich denke, das ist schon auch ein Ziel gewesen, dass man sich auch in der Region eben behaupten kann und auch dieses eigene Staats- und Gesellschaftsmodell so weitertreiben kann, wenn man sich eben doch dann in anderen Bereichen sehr stark mit dem Westen verbindet.
Jetzt sehen wir ja zum Beispiel auch Bilder von iranischen Frauen, denen das T-Shirt abgenommen wird, Woman, Life, Freedom. Da wird ja schon in dieser Freiheitsbewegung aus dem Iran hineingegriffen. Warum passiert das gerade auf dieser WM-Bühne?
Ja, natürlich nutzen die Menschen aus dem Iran auch diese Bühne, ne? Auch zum Teil ja die Spieler selbst und die Fans natürlich auch, um auf die Situation hier im Heimatland aufmerksam zu machen. Jetzt muss man sehen, dass natürlich Katar relativ gute Beziehungen auch zum Iran hat, im Vergleich zu den anderen Golfstaaten vor allem, traditionell, und möchte wahrscheinlich jetzt auch kein großes Risiko eingehen, jetzt hier den großen Nachbarn zu provozieren. Also man muss sich klar machen, dass Katar und Iran liegen natürlich relativ nah beieinander, da ist nur der Persische Golf dazwischen und sie teilen sich tatsächlich auch das größte Erdgasfeld der Welt, woher also der Reichtum aus Katar kommt. Das heißt, man muss sich aus katarischer Sicht natürlich schon auch einigermaßen gut stellen mit dem Iran. Außerdem ist natürlich auch bei den anderen Ländern der Region wie Saudi-Arabien, die jetzt mit dem Iran ja eher verfeindet sind, natürlich immer die Angst da, dass wieder so eine Umsturzwelle entsteht wie 2011, ne, was eben auch die eigenen autoritären Systeme irgendwie herausfordern könnte. Deswegen ist natürlich klar, dass man in einem autoritären Staat immer sehr skeptisch ist, wenn es eben um Proteste geht, auch selbst wenn die aus anderen Staaten kommen, aber die nun mal benachbart sind, dass man immer die Angst, dass das vielleicht auch die eigenen Systeme irgendwie ins Wanken bringen könnte.
Schadet das denn der Vermittlerrolle, die Katar ja hat und die ja auch gerade aus der westlichen Welt, gerade auch aus Deutschland geschätzt wird und gerne in Anspruch genommen wird, gerade wenn es zum Beispiel um Afghanistan geht?
Ja, naja, ich meine, um diese Vermittlerrolle ausüben zu können, muss man sich natürlich auch mit beiden Seiten gut stellen. Das heißt auch natürlich mit der Seite, die wir im Westen vielleicht nicht so gut finden. Das heißt, es ist natürlich für Katar schon wichtig, eben auch die Beziehungen zum Iran zu pflegen oder zu den Taliban in Afghanistan aufrechtzuerhalten. Sonst kann man diese Vermittlerrolle ja auch nicht mehr ausüben. Das ist ja schon lange auch so ein bisschen ein Prinzip, was in Katar gepflegt wird und was eben durchaus erfolgreich ist, dass man sich eben so als Vermittler positionieren konnte. Ne? Wie gesagt, einerseits unterstützt man eben durchaus islamistische Bewegungen in der Region relativ stark. Andererseits darf man auch nicht vergessen, dass schon früh die amerikanischen Streitkräfte die Hauptquartier nach Katar gelegt haben. Und da sieht man natürlich, dass wenn man sich mit diesen beiden Seiten so gut stellen kann und dann eine Vermittlerrolle beanspruchen kann, kann eben so ein kleines Land auch eine weltpolitische Rolle spielen, die man sonst wahrscheinlich ja jetzt einfach nur von der Größe her gesehen kaum spielen würde.
Saudi-Arabien hat ja im ersten Spiel bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft ja ganz überraschend gewonnen. Und das Land gilt ja auch als heißer Kandidat für die Fußball-Weltmeisterschaft 2030. Der Kronprinz von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, ist jetzt auch in Katar vor Ort. Man kann sich vorstellen, dass da jetzt auch gerade lobbyiert wird, damit diese Fußball-Weltmeisterschaft dann auch im Jahr 2030 nach Saudi-Arabien kommt. Welche Ziele würde denn Saudi-Arabien wiederum mit der Austragung der WM verfolgen?
Also zum einen sind die Ziele erstmal in gewisser Weise ähnlich. Saudi-Arabien hat ganz ähnlich wie Katar oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die ja auch im Sport ziemlich aktiv sind schon lange, so eben dieses Programm gewissermaßen verfolgt, dass man eben nach innen sehr konservativ, sehr autoritär ist und gleichzeitig auf sehr gute Beziehungen mit dem Westen setzt, ne? Und dadurch auch sich so ein bisschen immun gegen Veränderungsdruck macht. Das ist jetzt unter dem Kronprinzen Mohammed bin Salman, der ja seit einigen Jahren eben de facto der Herrscher von Saudi-Arabien ist, ist das nochmal wesentlich stärker geworden, auch insofern, als er ganz klar versucht, sich als so eine Art Modernisierer eben zu profilieren und das Land eben zu öffnen, noch stärker. Wobei natürlich dieses autoritäre gesellschaftliche und politische System und dieses konservative System in Kraft bleibt. Da spielt das aber eben schon eine Rolle, dass er jetzt auch versucht, eben nachzuziehen, den kleineren Golfstaaten eben in der Ausrichtung von internationalen Sportevents. Und ich denke, da ist dieses Image noch ganz wichtig, dass er versucht, eben noch stärker sich auf der einen Seite dem Westen zu öffnen und sich als Reformer und Modernisierer zu präsentieren, auf der anderen Seite aber natürlich überhaupt nicht diesen vom Herrschaftsanspruch zu lassen oder die absolute Monarchie und die Dominanz des wahhabitischen Islam oder so in Frage zu stellen. Das ist eben, denke ich, dort eine ganz wichtige Strategie. Ich meine, wir sehen jetzt auch zum Beispiel bei der WM immer Werbung für Tourismus in Saudi-Arabien. Das ist jetzt auch ganz neu, dass man wirklich versucht, die Menschen, die gerne ans Rote Meer fahren, eben nicht mehr nur aus Ägypten gewissermaßen abzuziehen auf die andere Seite nach Saudi-Arabien, was wirklich eine ganz neue Strategie ist und so eine Offenheit eben zeigen soll. Aber gleichzeitig, denke ich, wird sich an den Grundprinzipien des Staates und des Systems eben nichts ändern.
Was würde sich denn geopolitisch daraus ergeben?
Gut, das ist natürlich, wäre natürlich wieder eine starke Unterstützung, in gewisser Weise ein Vertrauensbeweis wieder für diese autoritär regierten Staaten am Golf, die sich eben immer mehr unverzichtbar machen, sowohl in der internationalen Politik als auch eben was diese Großveranstaltungen angeht und sich natürlich dadurch auch gegen Kritik immer stärker immun fühlen können, wenn man so will. Ne? Wenn eben diese, sagen wir mal, jetzt gerade auch nach der WM in Katar, wo es so viel Kritik gab, wenn man jetzt die WM dann schon in ein paar Jahren wieder nach Saudi-Arabien vergeben würde, wäre das ja schon auch ein ziemlich deutliches Zeichen zu sagen, das war eigentlich egal mit der Kritik, das stört uns als FIFA nicht und als Sponsoren nicht und eben aus Sicht der Länder dort, wir sind sozusagen, ne, wir müssen uns nicht verändern im Kern, die Menschenrechtslage und so ist im Endeffekt dann doch den westlichen Firmen und Partnern auch egal, wäre sicherlich die Message.
Wobei sich ja auch die Sponsorenschaft in ihrer Zusammensetzung immer stärker ändert. Also wir haben ja immer weniger westliche Sponsoren und immer mehr, die aus China oder eben aus dem arabischen Raum kommen. Insofern ist dann von Seiten der Sponsoren ja möglicherweise gar nicht mehr, jedenfalls von der Seite, keine große Kritik zu erwarten.
Ja, klar, das ist natürlich vollkommen richtig. Ne? Da haben wir ja selbst bei der Europameisterschaft im letzten Jahr schon gesehen, dass irgendwie die Banden im Stadion, da war die Hälfte auf Chinesisch und die andere Hälfte waren irgendwie arabische Firmen. Bei der Europameisterschaft, das ist ja schon auch bemerkenswert, ne? Und jetzt bei der Weltmeisterschaft natürlich auch. Deshalb ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wie weit diese Kritik jetzt, die eben vor allem aus Europa ja gerade kommt, an der WM auch trägt. Wenn man natürlich sieht, es gibt ja oft diese Vorstellung, die FIFA hat irgendwann auch den Bogen überspannt oder hat sich jetzt zu sehr von den Fans entfernt. Aber es gibt natürlich eben sehr viele Menschen, die außerhalb Europas leben und sehr viele Firmen von außerhalb Europas in den Fußball investieren. Und insofern, solange dieses Geschäftsmodell funktioniert für die FIFA, muss ich vielleicht auch auf die Europäer gar nicht so sehr Rücksicht nehmen. Zumal man aber natürlich auch sagen muss, dass es auf der politischen und wirtschaftlichen Ebene eben auch in Europa gar nicht so problematisch aussieht jetzt mit den Beziehungen in die Golfstaaten.
Was würde Saudi-Arabien von dieser WM in Katar lernen? Was würden sie dann anders machen?
Es gibt natürlich Dinge, die aus Sicht dieser Staaten einfach auch nicht verhandelbar sind. Also die werden sich nicht demokratisieren, um eine WM auszurichten. Und sie werden auch nicht ihr gesellschaftliches System, was Frauenrechte, Minderheitenrechte, LGBTQ-Rechte angeht, anpassen. Das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Das heißt, man kann eben immer nur versuchen, aus deren Sicht sich irgendwie einen mehr oder weniger freundlichen Anstrich zu geben und ansonsten zu versuchen, die Kritik irgendwie zur Seite zu drängen. Und ich denke, das wird eigentlich die große Frage sein, inwieweit das dann noch klappt bei der WM in Katar, wie am Ende der Gesamteindruck ist und eben auch der Gesamteindruck weltweit. das eine erfolgreiche WM war oder ob die doch sehr stark im Zeichen dieser Kritik dann stand.
Einschätzungen von Islam- und Kulturwissenschaftler Jakob Kreis von der Universität der Bundeswehr in München. WM-Favorit Brasilien trifft am Montag auf die Schweiz. Superstar Neymar wird wegen einer Verletzung nicht dabei sein. Sollte er im Achtelfinale wieder für Brasilien auflaufen, könnte er seinen Einsatz für ein rechtes Statement nutzen. In einem Livestream hatte er angekündigt, sein erstes Tor dem noch Präsidenten Jair Bolsonaro zu widmen. Auch andere brasilianische Spieler haben sich als Fans des Rechtsextremen noch Präsidenten geoutet. Warum Bolsonaro in der Nationalmannschaft so viele Unterstützer hat, dem sind Niklas Franzen und Carsten Wolf nachgegangen.
Brasiliens Superstar Neymar postete kurz vor der Präsidentenwahl ein Video. Lachend sitzt er in einem Drehstuhl und wippt zur Musik. Mit seinen beiden Händen zeigt er eine 22. Das ist die Wahlnummer von Bolsonaro und Neymar ist ein großer Fan. Das TikTok-Video schlug ein wie eine Bombe. Neymar unterstützt den rechtsextremen Präsidenten. Später applaudierte der Stürmer von Paris Saint-Germain direkt mit Bolsonaro in einem Livestream.
Ich wollte unseren Präsidenten irgendwie unterstützen. Wir wissen, was das Beste für Brasilien ist.
Und Bolsonaro freute sich über die Unterstützung. In dem Gespräch deutete Neymar auch an, er werde sein erstes Tor bei der WM in Katar Bolsonaro widmen. Millionen sahen die Videos und auch seine Bolsonaro-freundlichen Posts auf Instagram. Dort hat Neymar rund 180 Millionen Follower. Wichtige Unterstützung also für den amtierenden Präsidenten Brasiliens. Trotzdem verlor Bolsonaro eine Woche später knapp die Stichwahl gegen den Sozialdemokraten Lula.
Er hat mit Leib und Seele eine faschistische Regierung unterstützt.
So sieht das Walter Casagrande. Er ist ehemaliger Nationalspieler Brasiliens und arbeitet heute als Kommentator fürs Fernsehen. In seiner aktiven Zeit als Fußballprofi setzte er mit einigen Mitspielern auf dem Platz Zeichen gegen Brasiliens Militärdiktatur. Er gilt als scharfer Kritiker Neymars und Bolsonaros. Der Präsident hatte in den letzten Jahren mehrfach die Militärdiktatur verherrlicht. Auch Gerd Wenzel erlebte die Diktatur am eigenen Leib. Der bekannte Fußballkommentator ist gebürtiger Deutscher, lebt seit seiner Kindheit aber in Brasilien. Während der Diktatur arbeitete Wenzel als Pastor. Mehrfach wurde er verhaftet.
1970 wurde Brasilien bei der WM in Mexiko zum dritten Mal Weltmeister. Und die Militärregierung nutzte den Titel für die eigene Propaganda. Das passiert jetzt wieder mit Bolsonaro. Die Regierung hat die Nationalmannschaft für ihre Zwecke missbraucht.
Neymar ist nicht der einzige Spieler im Team von Brasilien, der Bolsonaro unterstützt. Auch Kapitän Thiago Silva und Abwehrspieler Dani Alves sympathisieren ganz offen mit dem rechtsextremen Präsidenten. Aber warum ticken so viele brasilianische Fußballspieler rechts?
Die große Mehrheit der Spieler stammt aus armen Familien. Sie gehen nach Europa, dort verdienen sie viel Geld und vergessen ihre Wurzeln.
Das sagt der ehemalige Fußballspieler Walter Casagrande.
30 Millionen Brasilianer hungern. Aber die Spieler im Ausland leben gut. Für sie muss sich in Brasilien nichts ändern. Es ist ein riesengroßer Egoismus.
Aber Casagrande glaubt auch nicht, dass viele Spieler überzeugte Bolsonaro-Anhänger sind.
Ich weigere mich zu glauben, dass sie wirklich wissen, was Faschismus ist. Die große Mehrheit schwimmt mit dem Strom.
Eine weitere Erklärung ist die Religion. Die ultrakonservativen Pfingstkirchen haben immer mehr Zulauf in Brasilien. In 10 Jahren werden sie die größte Religionsgemeinschaft im Land sein. Gerade in den armen Vorstädten sind die Kirchen sehr beliebt. Viele Fußballspieler sind in diesem Umfeld groß geworden. Casagrande meint...
Sie unterstützen Bolsonaro, weil er von Gott spricht. Er benutzt den Glauben, um die Menschen zu manipulieren.
Manche Spieler könnten aber auch persönliche Gründe haben, den Präsidenten zu unterstützen. Es gibt Spekulationen über einen Steuerdeal zwischen Neymar und Bolsonaro. Vor 3 Jahren nahm Bolsonaro Neymar öffentlichen Schutz, als gegen diesen Vergewaltigungsvorwürfe laut wurden. Die Ermittlungen wurden später eingestellt. Der Präsident hilft den Spielern und die helfen später dem Präsidenten. Aber nicht alle Nationalspieler Brasiliens unterstützen Bolsonaro. Der Tottenham-Stürmer Richarlison kritisierte den Präsidenten indirekt in den sozialen Medien. Außerdem engagiert er sich gegen Rassismus und für den Umweltschutz. Reporterlegende Gerd Wenzel sagt,
er spendet 10% seines Gehalts für soziale Projekte. Damit ist er eine große Ausnahme.
Im fußballverrückten Brasilien spielt Kritik am WM-Gastgeberland Katar kaum eine Rolle. Über die katastrophale Menschenrechtslage und die Korruption wird kaum diskutiert. Eine große Debatte aber gibt's über das gelb-grüne Nationaltrikot der Seleção. Es wird liebevoll Amarelinha genannt, also das kleine Gelbe. In den letzten Monaten ist es zum Symbol des Bolsonarismus geworden. Regelmäßig gehen die Anhänger des Präsidenten in gelben Fußballtrikots auf die Straße, blockieren Autobahnen, belagern Armeestützpunkte. Einige stellen das Wahlergebnis in Frage und fordern ganz offen ein Eingreifen des Militärs.
Auf all ihren Demonstrationen tragen die Bolsonaro-Anhänger das Nationaltrikot. Sie haben das Trikot gekapert.
Das sagt Kommentator Gerd Wenzel. Der brasilianische Fußballverband CBF versucht nun, das Trikot mit einer Imagekampagne zu entpolitisieren. Ob das wirklich erfolgreich sein wird, ist offen. Besonders sollte Neymar sein erstes Tor wirklich Bolsonaro widmen. Dann dürfte der Streit über die rechten Statements der Nationalspieler wieder neu aufflammen. Trotz aller Kritik, der ehemalige Nationalspieler Walter Casagrande wird die WM im Fernsehen verfolgen.
Ich verspüre keine Liebe für diese Nationalmannschaft. Ich finde sie unsympathisch. Aber ich hoffe trotzdem, dass Brasilien den Titel gewinnt.
Niklas Franzen und Carsten Wolf über Brasiliens rechte Fußballer und soweit alles rund um die Fußball-Weltmeisterschaft. Aber es ruht momentan nicht alles andere im Sport. In der Fußball-Bundesliga der Frauen steht an diesem Wochenende der 8. Spieltag an. Und obwohl die WM der Männer läuft, sind die Ränge bei den Spielen nicht leer. Im Gegenteil, beim Spiel des Tabellenvorletzten Werder Bremen gegen den SC Freiburg gab es eine eindrucksvolle Kulisse. Heiko Neugebauer.
20.000 Zuschauer im Bremer Weserstadion trugen die Werder-Frauen über weite Strecken des ersten Durchgangs und auch zur Führung durch einen direkt verwandelten Freistoß von Nina Lösen nach einer knappen halben Stunde. Mit dem ersten Torschuss gelang den Freiburgerinnen dann allerdings kurz vor dem Seitenwechsel der Ausgleich Janina Minge mit ihrem 6. Saisontor. Und Janina Minge war es dann auch mit ihrem 7. Saisontor, die eine knappe Viertelstunde vor dem Ende zum 2:1 Endstand traf. Im zweiten Durchgang passierte nicht mehr sonderlich viel. Der Freiburger Sieg verdient, wenn auch ein kleines bisschen glücklich. Am Ende freuten sich aber alle über diese fantastische Kulisse im Bremer Weserstadion.
Eintracht Frankfurt besiegte zuvor Bayer Leverkusen mit 1:0. Gestern Abend unterlag Turbine Potsdam der TSG Hoffenheim mit 1:3 und bleibt damit Schlusslicht in der Liga. Morgen spielen noch der 1. FC Köln gegen den VfL Wolfsburg, MSV Duisburg gegen SV Meppen und Bayern München gegen die SGS Essen. Und in der Tabelle führt weiter Wolfsburg mit einem Punkt Vorsprung vor Frankfurt und 4 Punkte dahinter Bayern München und Hoffenheim. Wenn während einer Fußball-Weltmeisterschaft wichtige Reformvorhaben bekannt gemacht werden, dann ist das ein Timing, bei dem man sich fragen kann, sollte das im Windschatten passieren und möglichst wenig Aufmerksamkeit bekommen? Diese Woche hat das Bundesinnenministerium und der Deutsche Olympische Sportbund ein Spitzensportpapier vorgelegt. Andrea Schüldke hat sich das angeschaut und erklärt, was da vorgestellt wurde.
Neue Wege gehen, lautet der Titel des Grobkonzepts für die neue Förderung des Spitzensports. Die ist erforderlich, weil die Reform aus dem Jahr 2016 nach Ansicht des Bundesinnenministeriums und des Deutschen Olympischen Sportbundes nicht den erwünschten Erfolg gebracht hat. Beide haben vor 6 Monaten die Arbeit aufgenommen und ein gemeinsames Konzept für eine neue Reform entwickelt. Zentrales Element soll demnach eine unabhängige Agentur sein, die den Spitzensport fördern und steuern soll. DOSB und BMI werden strategische Vorgaben machen, die Förderentscheidungen treffe die Agentur eigenverantwortlich und eigenständig, hieß es. Ziel ist, den Spitzensport in Deutschland international erfolgreicher zu machen. Die Reform soll dann Eingang finden in ein neues Sportfördergesetz, das der Bund im kommenden Jahr auf den Weg bringen will. DOSB-Präsident Thomas Weikert verspricht sich von der Reform laut Verbandsmitteilung unter anderem mehr Flexibilität im System und einen Abbau der Bürokratie. BMI und DOSB wollen nach eigenen Angaben die Länder genauso in den Reformprozess einbinden wie Athletinnen und Athleten. Deren Interessenvertretung, der Verein Athleten Deutschland, sieht die eigenen Forderungen nach Mitbestimmung und Mitgestaltung des Reformprozesses allerdings nicht berücksichtigt. Der Verein kritisiert in einer Pressemitteilung den bisherigen Prozess als in weiten Teilen undurchsichtig. Weiter heißt es, Zitat, die Kurzfristigkeit der derzeitigen Entwicklungen lassen unseres Erachtens keine sorgfältige Analyse und Bearbeitung der seit Jahren bestehenden Herausforderungen zu.
Unsere Kollegin Bianca Schreiber-Rietig, die das sportpolitische Geschehen seit Jahren beobachtet, hat sich das Papier auch angeschaut und sich ihre Gedanken dazu gemacht. Hier ist ihr Kommentar dazu.
Athleten und Verbandsverantwortliche fühlen sich überrumpelt. Bundesinnenministerium und Deutscher Olympischer Sportbund DOSB legten diese Woche ein Spitzensportpapier vor. Nicht nur die Art und Weise, wie das passierte, sorgte für Verärgerung. Auch inhaltlich gibt es heftige Kritik. Dass ein für alle Betroffene zukunftsweisendes Konzept ausgerechnet während der schlagzeilenträchtigen Fußball-Weltmeisterschaft praktisch unter dem öffentlichen Radar präsentiert wurde, lässt die Interpretation zu, dass die Macher jetzt keine Diskussionen wollen. Die sind aber schon im Gange. Denn was unter dem Titel »Neue Wege gehen«, Grobkonzept von BMI und DOSB für den Spitzen- und Leistungssport veröffentlicht wurde, zeigt nicht nur, dass man aus alten Fehlern nichts gelernt hat, sondern auch, dass es mit der Transparenz und Beteiligung nicht so weit her ist. Seit etwa 6 Monaten brütete still ein BMI-DOSB-Gremium über dem Papier. Die Ergebnisse sind so neu nicht. An der Idee einer unabhängigen Sportagentur, die im Koalitionsvertrag als unabhängige Instanz zur Förderung des Spitzensports vereinbart wurde, hat bereits die Vorgängerregierung intensiv gebastelt. Und den Vorschlag eines Bundessportfördergesetzes hatten die Athleten in ihrem Grundsatzpapier »Warum ist es uns das wert?« bereits im August aufgenommen. Dagegen gibt es wieder keine Fehleranalyse. Zwar stellen die Autoren fest, dass man am Status quo nicht festhalten kann, dass punktuelle Veränderungen nichts bringen. Diese altbekannten Erfahrungen allein helfen dem deutschen Sport aber auch nicht weiter. Und bei der Feststellung, dass eine gesamtgesellschaftliche Debatte überfällt, ist, steigt das Adrenalin weiter, dann tut es doch endlich, anstatt seit Jahrzehnten Papiere am Fließband zu fabrizieren, die wegen fehlender, mangelhafter oder erfolgloser Umsetzung noch mehr Probleme denn Lösungen bringen. Es kann doch nicht sein, dass nun wieder Strukturen und Organisationsformen festgezurrt werden, ohne geklärt zu haben, wo man eigentlich hin will, welche Ziele man hat. Wieder wird ein Rahmen konstruiert, ohne zu wissen, ob der Inhalt passt. Der deutsche Spitzensport braucht eine neue Denke und intelligente Herangehensweise und die Kreativität vor allem derer, um die es geht. Lasst Athleten und Athletinnen mitgestalten. Die fühlen sich aber, wie schon bei der Reform 2016, ebenso wenig mitgenommen wie Trainer und Trainerinnen oder die Verbände. Von der geplanten Agentur samt Sportfördergesetz, das den rechtlichen Rahmen für deren Ausgestaltung schaffen soll, wird nun erwartet, dass sie das hinbekommt, woran der DOSB gescheitert ist, einen funktionierenden, erfolgreichen Spitzensport. Schließlich wäre noch die Unabhängigkeit der Agentur zu klären, denn wo es lang geht, bestimmen nach wie vor BMI und DOSB. Bisher war der DOSB in Doppelfunktion tätig, als Verteiler und Kontrolleur. Diesen Interessenskonflikt tadelte schon der Bundesrechnungshof. Ist das nun aber nicht genau das gleiche Konstrukt, Staat und Sport kontrollieren? Der DOSB hat einen Paradigmenwechsel in der Spitzensportförderung angekündigt. Aber man hat ein Déjà-vu und wird das Gefühl nicht los. So wird das wieder nichts.
Bundesinnenministerium und DOSB haben diese Woche ein neues Grobkonzept für ein neues Leistungssportfördersystem vorgestellt. Dazu war das der Kommentar von Bianca Schreiber-Rietig. Und jetzt kommen wir zum Wintersport. Neue Saison, altes Bild beim Bob. Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich stand beim ersten Weltcuprennen im kanadischen Whistler ganz oben auf dem Podest.
Ja, wir sind erstmal ganz zufrieden. Es geht überall noch was. Wir haben in der Bahn Reserven, wir haben am Start noch Reserven. Aber wir sind super happy, dass es heute hier geklappt hat. Nach dem schwierigen Off-Tag, nach der langen Anreise. Aber es passt alles gut. Wir freuen uns auf den Vierer. Der macht ja noch viel mehr Spaß, obwohl es schneller ist. Aber der lässt sich ja einfach noch schöner fahren.
Und hinter Brett Hall aus Großbritannien auf Rang 2 kam Johannes Lochner auf Rang 3. Vom zweiten Weltcup im Skispringen im finnischen Ruka berichtet Andreas Hönig.
Nach dem mäßigen Auftakt auf Matten in Polen kam Karl Geiger im finnischen Ruka heute durch einen starken zweiten Sprung auf den 6. Platz. Neben Geiger schafften es 5 weitere Deutsche in die Punkte, deren bester war Andreas Wellinger auf Platz 14. Den Sieg im verschneiten Norden Finnlands holte der Slowene Andrzej Lanišek mit neuem Schanzenrekord von 149 Metern. Die Gesamtführung im Weltcup behält nach 3 Wettkämpfen der Pole David Kubacki, der heute als Vierter das Podium knapp verpasste. Für Olympiasieger Ryoyo Kobayashi läuft die Saison dagegen weiter unbefriedigend. Der Weltcup-Gesamtsieger der letzten Saison verpasste in Ruka den zweiten Durchgang.
Und ebenfalls in Ruka waren die nordischen Kombinierer heute zum zweiten Mal am Start. Julian Schmidt kam erneut aufs Podest. Lisa Gerd.
Nach seinem Weltcupsieg am Freitag wird der 23-Jährige im 10-Kilometer-Rennen Zweiter. Mit 10,4 Sekunden Rückstand auf Jarl Magnus Rieber. Für den Norweger ist es bereits der 50. Weltcup-Erfolg. Vincent Geiger als 9. und Johannes Ritzig als 10. landeten ebenfalls noch in den Top 10. Gejubelt haben auch die deutschen Langläuferinnen. Olympiasiegerin Katharina Hennig sichert sich im 10-Kilometer-Einzel den 3. Platz. Schneller waren da nur Ebba Andersson und Frida Karlsson aus Schweden.
Das war das Wichtigste aus dem Wintersport. Und dann noch ein Hinweis auf unseren Podcast Players. Da gehen wir in der heutigen Folge der Frage nach. 32 statt 48 WM-Teams, wenn der FIFA-Gigantismus selbst Katar überfordert. Das war die Sendung Sport am Samstag mit Jessica Stormberg. Wir kommen nochmal wieder mit Sport aktuell um 22:50 Uhr und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.